Diese Zeit ist so dramatisch wie nie zuvor in Deutschland und weltweit. Und ich schicke jetzt dieses Wochenende, bin ich dabei, an alle Leute, die ich kenne, nochmal einen Weckruf zu schicken. Bei uns fängt ja Montag die Schule an. Wir haben 5 schulpflichtige Kinder in 4 verschiedenen Schulen. Und was dort für Briefe kommen, ist einfach der Wahnsinn in Berlin. In Berlin ist ja komplett Singen verboten, ne? In geschlossenen Räumen. Und allein die Vorstellung, ich habe nicht die Zeit gehabt, die ganzen Videos rauszuhauen. Ich weiß, was der Papa gespürt hat. Über sowas wie die Gemeinde auf dem Weg, die Leute in ihr Riesengebäude versammelt, um nicht zu singen. Diese Gemeinde, wo ich 1995 den Heiligen Geist so krass erlebt habe. Da kommen einem die Tränen, da sagt man, wie verblendet kann man sein. Das ist nicht mehr lustig. Da hört bei mir absolut der Spaß auf, wenn Gott über 200 Mal sagt, singt dem Herrn, singt, singt dem Herrn, lobe, laut, 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 jauchzen, jubeln. All diese Vokabeln, ne? Ist gut, macht zu viel Krach. Passt. Ihr hört mich ja alle gut. Das ist heftig. Und als dieser Punkt gekommen war, weißt du, ich meine, ich habe das am 21. März schon veröffentlicht, wo Gott ganz klar gezeigt hat, was für eine Agenda ist. Aber als der Punkt gekommen war, dachte ich, hier ist der Spaß absolut vorbei, wenn die Gesetze so gezielt gegen Gottesdienst und gegen die Gemeinde und in Berliner Verordnungen sogar gegen das Rumreichen des Abendmahls, ne? Und ich kann echt sagen, das ist, was ich vom Geist Gottes gehört habe, wer sich Pastor, wer sich Leiter nennt, das könnt ihr gerne weiterleiten und traut sich, hier vor einer Gemeinde sich hinzustellen und zu sagen, ihr singt nicht, der kann wegtreten. Der kann wegtreten, der hat den Beruf verfehlt. Der hat den Beruf komplett verfehlt. Wir haben Hochsommer, du hast als Pastor, Leiter, hast du eine Chance, wenn du den Maßnahmen dieser Regierung gehorchen möchtest, was ich nicht empfehle. Aber wenn du dich unterordnen möchtest, dann kannst du deine Gemeinde draußen im Park versammeln. Und du kannst jeden Sonntag eine Demo beantragen. Du kannst auch ohne Demo, du kannst wunderbar. Wir singen seit März jede Woche direkt vor dem Bundeskanzleramt. Jede Woche. Auf der Wiese. So wunderbar. Wir haben nie ein Problem gehabt. Jede Gemeinde in ganz Deutschland kann rausgehen und kann im Park singen. Wer sich das traut, Kinder Gottes in einen Raum reinzubringen und zu sagen, singe nicht für Gott, der kann wegtreten. Der hat seine Chance verpasst. Das ist nicht witzig. Jesus sagt, ich werde deinen Leuchter wegrücken von deiner Gemeinde. Der Jesus, der jetzt lebt und auferstanden ist, der hat Augen wie Feuer. Amen. Amen. Ist nicht irgendein Hampelmann, das ist der Mann aus der Offenbarung, der sagt, Moment mal, ich prüfe Herzen und Nieren. Und wenn sich irgendjemand das traut, Menschenwort über mein Wort zu stellen, dann trittst du weg. Dann wird der Leuchter weggenommen. Und ich kann nur sagen, wir beten schon jetzt dafür. Ich liebe diese Leute. Ich bin auch mit den Leuten in Gespräch. Ich versuche, die Leute zu gewinnen, wenn es Chance gibt. Und wir werden auch bereit sein, sie vom Boden aufzukratzen und wieder aufzupäppeln. Wir verurteilen sie nicht. Ja? Aber eins steht fest. Der Geist Gottes stellt sich dazu nicht. Ja, das steht für mich fest. Also wenn ihr heute mit irgendjemandem über Maßnahmen diskutieren wollt, seid ihr bei mir an der falschen Adresse, wollte ich nur sagen. Da seid ihr an der falschen Adresse und ich habe meine Gründe. Ja, ich habe auch meine Gründe. Alle meine Eltern sind Mediziner, also beide und mein Bruder, also alle meine Verwandten. Mediziner, vielfach studiert. Wenn irgendjemand mir was erzählt, wir müssen die alten Leute schützen. Mein Vater ist 80 und hatte 10 Chemotherapien hinter sich. Und ich war bei der Demo am 1. August und danach komme ich zu meinem Papa nach Hause und nehme ihn in den Arm. Und mein Papa hat keine Angst. Hallo, Chefarzt Professor Dr. Ulf Stockmann, ruft ihn doch mal an. Ich war bei der Demo und ich nehme ihn in den Arm. Und wisst ihr was? Ich kam an einem Montag, da hatte er Saunaabend und sein alter Kumpel, auch Chefarzt, der hat mich auch in den Arm genommen. Ist ja komisch. Die sterben alle. Warum sind die Ärzte denn so verrückt? Ohne Mundschutz jemanden, der bei der Demo war? Nee, ich muss mich testen lassen, sonst darf ich nicht zur Arbeit gehen. Leute, das ist nicht witzig. Deswegen sage ich das auch so, weil es gibt immer zwei Chancen. Wenn ihr die Bibel seht, es gibt immer zwei Chancen. Es gab schon bei Noah zwei Chancen. Die Sintflut hätte nicht kommen müssen. Bei Gott, bei Kain und Abel, zwei Möglichkeiten. Immer. Ninive hat die Chance genutzt. Wenn die Chance nicht genutzt wird, so wie Deutschland im Jahr 1933, bis 45. Dann endet das mit einem völligen Desaster und Gott sammelt den Überrest wieder auf und baut wieder auf. Es gibt immer zwei Wege. Entweder komplettes Gericht, völliges Desaster, ein paar wenige überleben, oder Ninive, ja? Esther, ne? Mordechai. Und ganz ehrlich, ich habe da Bock drauf, auf Esther und Mordechai. Ich habe da Bock drauf, dass Deutschland das Land ist, was der gesamten Welt die Freiheit bringt. Und ich glaube, dass es möglich ist. Es war zu Ostern schon möglich, diesen Angriff des Teufels abzuwenden. Es ist ein satanischer Angriff auf die gesamte Welt zu versklaven. Und eigentlich hat Jesus Ostern der Gemeinde schon gesagt, sag mal, geht's noch? Ihr feiert den Auferstandenen, der den Tod besiegt hat. Geht's bei euch noch? Der hat jede Krankheit schon getragen und ihr wollt zu Hause bleiben? Ich sage euch, das war die erste Chance. Komplett verpasst. Die Gemeinde Jesu hätte weltweit einfach sagen können, wir feiern Ostern. Was die Polizei sagt, ist uns völlig egal. Was die Regierung sagt, ist völlig egal. Wir feiern Ostern. Und dann hätten alle gesagt, wunderbar, wir leben ja alle noch. Wir feiern ja Ostern und leben alle. Ja, dann wäre das Ding gelaufen gewesen. Das Ding wäre gelaufen gewesen. Ostern. 14. April oder 12.11. Was war das? 14. Es gibt jetzt immer noch eine Chance. Wenn sich die Menschen, die Wahrheit und die Freiheit lieben, erheben. Ich sage nochmal, der Geist Gottes hier in unserem Herzen spricht und er sagt, woran habe ich gefallen? Barmherzigkeit, sagt Jesus. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Wo er mit den Pharisäern redet. Diese Dinge hättet ihr tun, aber jene nicht lassen sollen. Barmherzigkeit. Ich habe den Herrn gefragt. Jeder einzelne Krankenpfleger in jedem einzelnen Altenheim hätte in den Widerstand gehen müssen, und zwar sofort. Wenn du Barmherzigkeit hier in deinem Herzen hast und da kommt eine Tochter und will ihre Mutter, die 90 Jahre alt ist, ihr kennt vielleicht den Bericht von Agi Dunkel, und dann kommt die Tochter und die Mutter ist bettlägerig und ist dement und braucht 3 Stunden zum Essen und die Pfleger haben die Zeit nicht mehr. Jeder, der Barmherzigkeit hier im Herzen hat, hätte sagen müssen, weißt du was, ich scheiß auf die Maßnahmen. Du kommst jetzt rein und kümmerst dich um deine Mutter. Und wer das nicht tut, hat sich schon mitschuldig gemacht. Das ist genau wie in der Nazi-Zeit. Ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, aber wir sind gehirngewaschen. Wir sind so gehirngewaschen, dass Krankenpfleger meinen, sie müssen irgendeinem Chef... Nein. Wenn es um Leben und Tod geht und um eine alte Frau, dann ist Gott, das findet Gott gar nicht witzig. Er ist der Vater der Waisen und Witwen. Ist überhaupt nicht witzig. Da gibt es richtig Ärger bei ihm. Da gibt es richtig Ärger. Und wir sind so auf einen falschen Gehorsam und eine falsche Gleichgültigkeit geprägt. Und das wird jetzt alles offenbar. Das wird offenbar, dieser Individualismus, diese Isoliertheit, diese Kälte, diese Herzenskälte. Nur deshalb ist das eigentlich alles möglich, ja, weil schon so viel Herzenskälte da war. Ne? Das ist meine Meinung. Ihr Lieben, ja, ich gehe mal ins Wort rein, sonst mache ich so noch weiter. Aber das Wort ist gut. Ich lese einfach mal mit euch 1. Könige und ich versuche euch da mal mit reinzunehmen, weil das, was in mir brennt, und das ist ja auch nicht erst seit gestern, Markus kennt mich hier von euch am längsten und er weiß, dass das, was hier in mir brennt, das hat vor 20 Jahren auch schon mir gebrannt. Amen. Das ist das Gleiche. Der einzige Unterschied bei mir ist, wir haben den Weg nie verlassen. Es gibt viele Leute, die sind rechts und links abgegangen. Ich habe immer die Entscheidung für Jesus getroffen und wenn es darum ging, Geld, Macht, Sex oder irgendwas, habe ich gesagt, nee, Jesus. Und dann musste ich mehrmals meinen Job als Pastor wieder aufgeben. Dann musste ich sagen, nein, da spiele ich nicht mit. Zuletzt habe ich eine Co-Pastorenstelle im Jahr 2012 aufgegeben und wir hatten 7 Kinder. Erzähl mir nichts von, ich muss meine Kinder versorgen. Ich habe gesagt, Leute, bei dem religiösen Spiel kann ich nicht mehr mitnehmen. Und das war mein guter Freund Paul Nogossik eigentlich. Weißt du? Aber hey, Religion kann alles zerstören. 1. Könige 19, kriege ich das hier aufgerufen damit, 1. Könige 19, Mosa, da, 1. Könige 19, ich lese mal ein paar Verse, weil die Verse, die sprechen vielleicht auch zu dem einen oder anderen. Es war direkt nach dem Karmelerlebnis, das Feuer war gefallen, Elia hatte im kompletten Gehorsam gehandelt. Und ich will so ein bisschen über das Herz von Elia und auch die 7000 reden. Ja. Und das ist eigentlich das, was mich extrem motiviert. Das ist 1. Könige 19, Vers 19, glaube ich. Wir können ja mal von hinten anfangen. Vers 18. Aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Ich bin sicher, das gilt auch für Deutschland. Wir brauchen eigentlich nur 7000 Leute oder die Zahl, die Gott vorher gesehen hat. Bei Gideons waren es 300. Aber die Leute, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben, die sagen, hey, ich will Jesus dienen, ich will ihm alle Ehre geben. Ich fange mal an von Vers 1. Ahab berichtete der Isabel alles, was Elia getan hatte und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da war ein Mann, für mich ist Elia so eine krasse Gestalt, wenn du in Jakobus 5, Vers 17 reinguckst, da heißt es, Elia war ein Mann mit gleichen Gefühlsbewegungen wie du und ich. Die Schrift macht ganz klar, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung, wenn es ernsthaft ist. Und ein Gerechter ist nicht ein Heiliger im Sinne von, oh, die seltenen Propheten, ein Gerechter ist einer, der im Blut von Jesus gewaschen ist. Das seid ihr, wenn ihr Kinder Gottes seid. Amen. Amen. Ein Gerechter ist einer, der gereinigt worden ist durchs Blut. Denn allein durch den Glauben an Jesus bist du vor Gott gerecht gemacht und du bist in die Stellung eines Gerechten versetzt worden. Du bist ein König und ein Priester.
Amen.
Und es ist Zeit, dass wir so handeln wie Könige. Wir haben das Schicksal dieses Landes in unseren Händen. Und wir in Berlin, ganz ehrlich, was wir jetzt erleben, dass deutschlandweit dieses Netzwerk hervorkommen konnte, konnte nur passieren, weil wir im Gebet gestanden sind und gesagt haben, Herr, wir sind deine Priester. Wenn die anderen Leute nicht Verantwortung nehmen, wir waren nur 10 Leute. Wir sind 10 Leute, die gesagt haben, wir beten weiter. Wir waren zu 5 seit letztes Jahr Sommer einmal im Monat vor dem Bundestag. Und haben gesagt, Herr, dieses Land, Herr, wir regieren hier. Dieses Land kehrt um, dieses Land kehrt um. Wir wollen nicht aufgeben. Und ich glaube, dass wir die Chance haben. Ich glaube ernsthaft, dass wir die Chance haben. Ich lade euch ein, kommt am 29. August nach Berlin. Und ich glaube auch, dass unsere Gebete das Kraftvollste sind. Ganz ehrlich, es ist sehr, sehr krass, was ich im Geist erlebe. Michael Ballweg, Bodo Schiffmann, das sind irgendwie so auch von Gott gesalbte Leute, die was in der Praxis rumbringen. Aber unsere Gebete sind noch wichtiger. Und ich habe was total Krasses so als Zeugnis, weil ich sage, wenn wir in dieser prophetischen Dimension leben, wie Elia, und in diesem Ding gehe ich, wie gesagt, seit 20 Jahren, ich sage, Herr, diese Berufung habe ich schon vor 25 Jahren bekommen. Ich bitte nicht für eine kleine Gemeinde für 10 Leute. Ich sage, dieses Land muss wieder eine gottesfürchtige Nation werden. Das ist mein Gebet, das ist, wofür ich lebe. Und dann schaue ich mir Elia an und sage, da war ein Mann. Alles ging so krass den Bach runter. Wenn du dir vorstellst, da waren 850 Satanspriester, die regierten das Land mit. Baal und Isabel, ja. Und das war komplett übernommen, das Land. Dämonische Übernahme von Israel. Und ein Mann, aber der kommt nicht und sagt, ja, ich mache mal kurz hier einen auf Erweckung, sondern der hat vor Gott wirklich gebetet und vor Gott gestanden, genau wie Abraham, wie Noah. Solche Leute, die sagen, Gott, ich will dein Freund sein. Gott, sag mir bitte, was geht jetzt hier ab? Und dann sagt Gott, zeigt ihm wahrscheinlich, sag ich mal, so die Bücher Mose und sagt, wenn mein Volk abweicht, dann werde ich den Himmel verschließen. Ich werde den Himmel verschließen, 5. Mose 28. Und ich sehe das so im Geist, Elia kriegt, er macht sich eins mit dem Willen des Vaters, weil kein Mensch kann irgendwas ohne den Vater tun. Amen? Aber wir müssen den Herzschlag des Vaters hören. Und Elia streckt sich aus nach dem Herzschlag des Vaters und sagt, was geht hier ab? Was geht hier ab? Und der Vater sagt ihm, pass auf, die haben komplett die Wege verlassen, aber du siehst mein Wort, bete, dass es nicht mehr regnet. Bete, dass es nicht mehr regnet. Und Elia sagt, alles klar. Und dann musste er beten, ist auch interessant. Gott will zusammenarbeiten mit Menschen. Gott hat einen vollkommenen Willen im Himmel, aber er sucht Menschen, die beten. Und das ist ein großes Missverständnis. So viele Leute laufen mit dieser Endzeit-Theologie rum. Ja, wird ja alles immer schlimmer. Christian, hör doch mal auf zu erzählen, dass es immer besser wird. Ja? Es wird ja die Liebe der meisten wird erkalten und es wird alles dunkel und dann gehen wir alle zum Herrn und alles ist Feierabend, finito. Leute, Ich habe da auch ein paar Botschaften im YouTube. Die eine ist das Feuer Elias. Hört euch die Sache an. Wir haben dieses Mose-Elias-Seminar gemacht. Ich war selber nicht darauf vorbereitet. Das ging ratter, ratter, ratter. Sagt er zu mir, weißt du, was die letzten Tage sind? Apostelgeschichte 2. In den letzten Tagen wird es geschehen. Ich werde von meinem Geist ausgießen auf alles Fleisch. Komplett positive Sicht. Petrus sagt, jetzt fangen die letzten Tage an. Mein Geist auf alles Fleisch. Jetzt überleg mal, die Vision unseres Meisters. Hier gibt es so viele Christen, die erzählen uns, es wird alles immer schlimmer. Was sagt der Meister? Geht hin in alle Welt, verkündigt allen Nationen das Evangelium und macht alle Nationen zu meinen Schülern. Ich meine, das ist so krass. Der Meister sagt nicht, ach, wisst ihr, der Glaube ist nicht jedermanns Sache, macht euch nichts draus, wenn sich so wenige bekehren. Der gleiche Meister, der gesagt hat, schmal ist der Weg, der zum ewigen Leben führt. Wenige sind es, die ihn finden. Der gleiche Meister sagt, deswegen müsst ihr ihnen helfen, den Weg zu finden. Amen? Amen. Ist so meine Ansage. Das ist so wichtig, die Perspektive. Matthäus 28. Ne? Geht hin in alle Welt, macht alle Nationen zu meinen Schülern, lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Wie viel Glaube ist da drin? Jesus glaubt, dass das möglich ist. Ich habe bisher nur gehört, das hat mir Bruder George von Jesus Ministries, wo wir letztes Jahr eine Konferenz hatten, im September, war da irgendjemand, hat irgendjemand was mitgekriegt? Von dieser prophetischen Endzeit-Konferenz, wir haben auch im Internet ein paar Sachen drauf von Jesus Ministries. Der eine Bruder, Prophet Sardus Sundar Selvaraj, ist vor 12 Jahren nach Philippinen gesandt worden und hat prophetisch zu Gebetskonferenzen gesprochen. Und Philippinen ist das Land, heute hast du im Reisepass der Philippinen diesen Vers drinstehen, in jedem Reisepass. Das ist die Nation, ich kenne keine andere. Es gibt noch die Dominikanische Republik, die auch sehr, sehr christlich sind. Es gibt so ein paar Länder, Guatemala, aber Philippinen, im Reisepass, Matthäus 28, geht hin in alle Welt. Im Reisepass der Nation. Hallo. Das geht. Das geht. Und dann wollen Leute diskutieren und sagen, sag mal, glaubst du wirklich, Gott kann doch hier mit Deutschland, also übertreibt man nicht. Schlag doch mal bitte auf 1. Timotheus 2, Vers 4. Schlag mal bitte auf 1. Timotheus 2, Vers 4. Und dann musst du mal nachgucken, was in deiner Bibel steht. Ich vermute, da steht was ganz Ähnliches wie in meiner Bibel. Kann mal irgendjemand lesen aus irgendeiner Bibel, was da steht? Das ist so ein Halbsatz. Vers 3 gehört eigentlich mit dazu. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 4. Vers 4 fängt der Kerngedanke an. Man kann von Vers 3 mitlesen.
Er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit.
Er will. Welcher will? Gott. Gott, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Das ist eigentlich so einfach. So einfach. Wenn du dann anschaust, was sagt Jesus? Ja, geht hin, verkündigt das Evangelium. Er will es wirklich. Er will es wirklich. Ich sage so gerne, stell dich vor den Bundestag hin, guck dir im Geist diesen Plenarsaal an, guck dir die 709 Leute an und dann guck dir 1. Timotheus 2, 4 an. Und frag dich, gibt es irgendeinen der Bundestagsabgeordneten, von dem Jesus nicht will, dass er gerettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt? Nein, er will das. Und was ist die Antwort? Die Ernte ist reif, aber die Arbeiter sind wenige. Was ist die Antwort? Dass dort Kinder Gottes das Wort Gottes wieder so ernst nehmen, wie Elia das ernst genommen hat. Sie sagen, Moment mal, wenn das der Wille Gottes ist, dann muss hier mal richtig was passieren. Amen. Wenn das der Wille Gottes ist, Herr, dann setzen wir unser Leben dafür ein, dass wir die gute Nachricht an den Mann bringen. Amen. Dass wir beten. Dieses ganze Kapitel, hört euch das so mal an. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden. Ich warne davor, sich auf dem ruhigen und stillen Leben aufzuruhen, aus Vers 2. Ja? Weil das ist, sage ich mal, der eine Paulus. Aber sei mal ganz ehrlich, hat Jesus gesagt, wer mir nachfolgen will, der wird ein ruhiges und stilles Leben haben? Manchmal muss man die Bibel ein bisschen abwägen. Und wenn Paulus an einer Stelle was anderes sagt als Jesus fünfmal im Evangelium, dann schmeiß lieber Paulus weg. Kleiner Tipp von einem Theologen. Ja, wirklich. Das tut so, so gut, wenn du die ganze Bibel mal nachliest und sagst, was war eigentlich die Lehre des Meisters? Ja? Ist schon okay, Paulus hat vieles gut ausgelegt. Aber wenn du die Lehre des Meisters, ich nehme das so gerne, die Lehre des Meisters war, dass er kein einziges Mal irgendjemandem gesagt hat, vergiss nicht, sonntags in den Gottesdienst zu gehen. Hat er nie gesagt. Nie, nicht ein einziges Mal. Muss nicht so wichtig gewesen sein. Hallo? Nicht ein einziges Mal. Hätte er nicht einmal sagen können, übrigens geht mal auch in die Synagoge regelmäßig. Keinmal! Fällt da was auf? Wir setzen irgendwie andere Prioritäten in unserem Leben. Dann wollen ja Leute behaupten, er hätte gelehrt, man muss den Zehnten geben. Wegen so einem Nebensatz. Sorry, Jesus hat nicht gelehrt, dass man den Zehnten geben soll.
Alles.
Nein, nein. Er hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Gib, gib und es wird euch gegeben. Lass los. Er hat gelehrt, was hat er gelehrt? Verkauf alles, was du hast und gib's den Armen. Macht euch Beutel, die nicht beachten. Das war seine Lehre. Die predigt bloß keiner, die tut weh in den Ohren. Verkauf alles, was du hast. Ne? Herr, wie meinst du das jetzt? Nee, ich muss doch mein Haus abbezahlen. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Das sind Worte von unserem Meister. Schmeiß sie einfach weg, kann ja nicht so wichtig sein. So wird heutzutage Lehre gemacht. Ich schneide hier so ein paar Dinge an, weil das, was 30 Jahre gelehrt worden ist, ist das Grab, in das sie heute gestürzt sind. Wenn du 30 Jahre lang am Wort Gottes vorbeilehrst und du baust deine Gemeinde, dein Gebäude, deine Position, deine Hierarchie, dann kommt irgendwann eine satanische Übernahme und du raffst es nicht. Und das ist jetzt 99% der Gemeinde passiert, genau 70 Jahre, nachdem wir unser Grundgesetz gefeiert haben. Ja. Das ist dramatisch. Und ich habe den Herrn gesucht, ein, zwei Monate, und habe gesagt, Herr, wie kann es sein, wie kann es sein? Und ich habe eine Botschaft im Internet veröffentlicht, die heißt Gehorsam oder falsche Hörigkeit. Ich sage dazu, ich lehre dort nicht über biblische Leiterschaft. Wenn du diese ganze Predigt hörst, manche, vor allem die Pastoren, sagen dann, ja, ist der Wahnsinn, ich will ja jegliche Leiterschaft abschaffen. Es gibt biblische Leiterschaft, aber wir haben sie in Deutschland fast nicht gesehen. Weil die fängt erstmal damit an, einer ist euer Meister, ihr seid alle Brüder. Und dann ist erstmal gar nichts. Da ist ein Boss und ihr seid alle Brüder. Und wenn dieses Basic nicht funktioniert, dann kannst du das andere in die Tonne treten. Und das funktioniert bei den meisten Gemeinden nicht. Das ist so. Wenn das nicht klar ist, dass er der absolute Oberchef ist, dann läuft schon was schief. Einer ist euer Meister, ihr seid alle Brüder. So, so wichtig, dass wir umdenken. Diese Botschaft, Gehorsam oder falsche Hörigkeit, der Vater hat mir gesagt, guck mal, es ist ganz einfach. Wenn du 30 Jahre beigebracht kriegst, höre auf Menschen. Ordne dich deinem Pastor unter. Frag deinen Hauskreisleiter, bevor du irgendeinen Schritt dich bewegst. Hauskreisleiterchen, darf ich am Samstag vielleicht auf den Marktplatz gehen und dort predigen? Und der Hauskreisleiterchen sagt, nein, das ist noch nicht dran, habe ich den Eindruck. Ey, Leute, ja, so haben die Gemeinde gespielt. Ich habe das selber mitgekriegt, wie Leute ihre komplette prophetische Berufung verpasst haben. Weißt du, die Salbung kommt und die sagen, gründe ein Lobpreisteam, fang mit einer Band an, kommt irgendein anderes Hauskreisleiter und sagt, ich habe den Eindruck, das ist jetzt noch nicht dran. Da fehlen dir die Worte. Da hat sich die Gemeinde komplett selber zugrunde gerichtet. Wie viel Kontrolle, wie viel Dinge sind kaputt gemacht worden, weil Leute kontrollieren wollten und sagten, was? Das hat der Herr mir aber nicht gesagt. Ja, wer bist du denn? Ganz ehrlich, damit muss aufgeräumt werden. Im Neuen Testament heißt es, die Salbung wird euch über alles lehren. Nirgends im Neuen Testament steht, dass du geleitet wirst von einem Propheten, einem Pastor, irgendetwas, sondern die Söhne Gottes, Römer 8, Vers 14 und 15, werden geleitet vom Heiligen Geist. Und Gott wacht darüber eifersüchtig. Und ich sage euch, wenn du komplette Gemeindebewegungen hast, die beibringen, nein, dann sind die genauso fromm wie die Katholiken. Die Katholiken schalten Maria dazwischen und Charismatiker und Pfingstler haben ihren Leiter dazwischen geschaltet. Ist genauso. Sagen, du kannst ja Gott noch nicht so gut alleine hören, dann geh mal immer brav und frag jemanden, ob das jetzt dran ist. Das ist Götzendienst. Das ist die Antwort, die ich bekommen habe, weil ich gesagt habe, Herr, wie ist das möglich? Pastoren, Leiter, 99% der Gemeinden. Weißt du, ich habe ja, ich weiß nicht, habt ihr mitgekriegt, vielleicht im April, ich kriege dann einen Anruf und sage, ja, man will Schaden abwenden vom BFP, könntest du vielleicht den BFP verlassen? Ja. Leute, ihr habt eure historische Chance verpasst. Ja. Ich bin nicht böse auf sie, ich mag die, aber ich habe gefragt, ja, wie kann es sein? Weil sie hören meinen Lobpreis und sagen, krass, dieser Mann ist gesalbt. Und dann glauben sie gleichzeitig, dass ich komplett verführt bin. Wie passt das zusammen? Ich muss nochmal nachfragen. Ich raff's nicht mehr. Ja? Es ist heftig, aber es ist, ich glaube, dass es das Gericht ist. Es ist das Gericht, was beim Haus Gottes angefangen hat, weil sie die Salbung, die Leitung des Heiligen Geistes, ich meine, das ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Und wenn ihr mal ins Alte Testament reinschaut, ich gebe euch mal einen Tipp, 1. Könige 13, ist für mich so eine Hammergeschichte, die hat mich Ehrfurcht gelehrt. Da gibt es diesen Propheten, der kriegt von Gott eine Berufung. Die Berufung lautet, du gehst dann nach Bethel rüber, du sprichst über den Altar, der Altar wird zerplatzen, du machst das da alles platt, machst eine klare Ansage und dann gehst du wieder raus und du darfst da nicht essen und nicht trinken. Wer hat die Geschichte schon mal gelesen? Das ist dieser Prophet. Diese Geschichte, die kann dich Ehrfurcht vor Gott lernen. Ich habe die zweimal, als junger Gläubiger, als ich die das erste Mal las, dachte ich, ey Gott, du bist ja krass, du bist ja dermaßen ungerecht. Ich war richtig sauer auf Gott. Ich sagte, das kann doch nicht angehen. Da kommt dieser krass gesalbte Prophet, macht seine Ansage, der König sagt, packt ihn, dann erfriert ihm erstmal die Hand ein, ja, der König kann seine Hand nicht mehr zurückziehen, sagt er, oh, bitte bete für mich, hilf mir. Dann betet er, okay, dann kann er die Hand wieder anziehen. Dann sagt er, komm bitte bei mir essen. Dann sagt er, ganz klare Ansage, nein, bei dir esse ich nicht. Gott hat es gesagt, Gott, der Allmächtige hat es gesagt und dann geht er. Und dann kommt dieser lügende andere Prophet. Ihr kennt die Geschichte? Und sagt, hey, pass mal auf, gute Nachricht, mir ist ein Engel erschienen. Und er lügt. Die Botschaft ist die, Gott möchte uns durch diese Geschichte etwas lernen. Dieser Mann wusste, dass Adonai gesprochen hatte. Weil die Dinge sind geschehen, der Altar ist zerplatzt. Der König konnte ihn nicht greifen. Amen. Und dieser Mann hat mit seinem eigenen Mund zweimal gesagt, Adonai hat mir gesagt, ich darf ihn nicht essen. Und dieser Mann hätte wissen müssen, dass Gott kein Hampelmann ist, der zweimal eine Ansage macht und sie plötzlich revidiert über irgendeinen Engel. Das hätte er wissen müssen bei der Vollmacht, die auf ihm war. Das siehst du viele Male. König Saul. Samuel macht eine Ansage und sagt, du hättest 7 Tage warten müssen. Genau 7 Tage, bis ich komme. Und du hast 6,5 gewartet und jetzt ist dein ganzes Leben komplett im Eimer. Deine Salbung wird von dir weggenommen. Und da kommt dieser Satz, Gehorsam ist besser als Opfer. Gott möchte, dass wir sein Reden ernst nehmen. Mir der Vater so erklärt, der Unterschied zwischen dem Herz von Saul und dem Herz von David ist, David hat viel Mist gemacht. Aber Menschen machen nun mal Mist. Verstehst du? Menschen machen einen Haufen Mist. Ich übrigens auch.
Ich auch.
Ich auch. Also, frag nicht meine Kinder. Bitte nicht, interviewt ihn nicht. Was macht der Papa so zu Hause? Du, Menschen können echt Mist machen. Aber Gott ist bei einem eifersüchtig. Wenn ich zu einem Menschen komme und ich bitte ihn was. Und bei David hatte Gott zu 100% Erfolg. Wenn Gott zu David gesprochen hat, hier drin war das Feuer, da war der 16. Und da sagt der Geist Gottes, dieser Goliath, guck dir die ganzen Weicheier an. Den machst du platt, ich helfe dir. Und David sagt, na klar, wieso, ist doch egal. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Wenn ich lebe, Gott wird mit mir sein. Wann immer Gott David etwas gebeten hat, hat David gesagt, alles klar, Herr, zu deiner Ehre, bitte, verherrliche dich. Immer. Findest du immer. Das heißt nicht, David war ein Mörder und ein Ehebrecher. Und das heißt nicht, dass es gut war, dass er gemordet hat. Das war richtig hinterhältig. Ich hätte ihn wahrscheinlich danach in die Tonne getreten. Weil es war ein echtes Schwein. Aber Gott sieht da noch was anderes. Der sagt, da ist David komplett von der Sünde verführt worden. Amen. Das kann Menschen passieren. Deswegen richte ich auch nicht Menschen. Wir haben Leute im Leib Christi, die sind geschieden, zweifach verheiratet. Ich richte solche Menschen nicht. Könnte mir auch passieren. Möge nicht passieren. Aber ich richte nicht über Menschen, die sich haben scheiden lassen oder sowas, weil wir sind verführbar als Menschen. Amen. Deswegen habe ich immer, wenn ich über Ehe predige, habe ich gesagt, eins ist meine Hoffnung. Ich kann nicht garantieren, dass ich nicht die Ehe brechen werde. Aber eins kann ich garantieren. Das Blut von Jesus reinigt mich von jeder Sünde. Das kann ich garantieren. Und wenn ich das glaube und meine Frau das glaubt, dann ist unsere Ehe unzerstörbar. Selbst wenn der Teufel es schafft, mich zum Ehebruch zu verführen. Weil dann wird sie mir vergeben. Und ich werde mir selbst vergeben. Und ich kann wieder aufstehen. Das ist das Evangelium, ernsthaft. Ich sage nicht, brech die Ehe. Überhaupt nicht. Weißt du, gar nicht. Das ist das Letzte, was ich tun will. Aber ich sage, meine Hoffnung ruht nicht auf meiner eigenen Gerechtigkeit. Versteht ihr? Ich baue nicht meine Hoffnung darauf, dass Christian so ein toller Typ ist, der es schaffen wird, sein Leben lang niemals die Ehe zu brechen. Es kann passieren. Weil der Teufel so ein Arsch ist. Ja. Und Leute reinlegen will. Ja. Ist so. Aber meine Hoffnung ist, dass ich das Blut von Jesus erkannt habe. Und das hatte David auch. Er hatte die Gnade erkannt. Und er sagt, ich bin dieser Mann, Nathan. Ich bin dieser Mann. Gott sei mir Sünder gnädig. Gib mir ein neues, reines, ungeteiltes Herz. Erschaffe mir ein reines Herz. Und Gott sagt, granted, mache ich. Ich gebe dir ein neues Herz. Das ist sowas ganz anderes. Dass du ernst nimmst, Herr, bitte rede. Das geht nicht um Perfektion. Versteht ihr? Aber ich sehe hier, dass in der Gemeinde Jesu, ich würde dir immer empfehlen, wenn Gott sagt, geh doch am Samstag bitte auf den Marktplatz, ich möchte Menschen erreichen, dann würde ich doch niemals sagen, nein, das ist noch nicht dran. Dann würde ich sagen, na hau rein, die Ernte ist groß, geh hin, der Herr ist mit dir, such dir meinetwegen noch einen Gebetspartner, aber mach was für Jesus. Weißt du, wenn Gott sagt, ich soll eine Band gründen oder dies, oder ich habe den Eindruck zu predigen. Natürlich, heutzutage, ey, nimm deine Predigten auf. Wisst ihr, was passiert ist mit der Sprachnachricht, die ich rumgeschickt habe? Mein kleiner Bericht, also so ein kleines Zeugnis, das kann dir auch passieren. Am Samstag nach der Demo, am Tag danach, dachte ich, ey, die Presse dreht am Rad. Ich muss mal einen kleinen Bericht machen. Ich hole das Handy raus und sage, was ich gestern erlebt habe. Ich erzähle 12 Minuten was. Letzten Samstag in Stuttgart vor 5000 Leuten dreht Michael Ballweg meinen Bericht von meinem Handy an und lässt ihn 12 Minuten laufen. Du kannst auch eine Sprachnachricht aufnehmen, die um die ganze Welt geht. Irgendjemand erzählt dir, du kannst doch nicht predigen. Du kannst 3 Minuten in dein Handy quatschen und das kann die Welt verändern. Heutzutage haben wir die Mittel. Wenn der Geist Gottes dich berührt. Ist so. Weißt du, lass dir von niemandem erzählen, dies oder jenes ist nicht dran. Wenn Gott spricht, und so fängt es immer an. Weißt du, mein Leben hat so angefangen, ich war in einem Gottesdienst, und das habe ich vorhin auch bekommen. Der einzige Unterschied bei Nachfolgern Jesu ist, hast du getan, was der Herr gesagt hat oder nicht. Der eine baut sein Haus auf Felsen, und der eine baut es auf Sand. Und der Unterschied ist hauchdünn. Nur ein Haar dazwischen. Der eine hört Gott reden. Es gibt Leute, die haben heute vielleicht gehört, Mensch, den Lobpreis brauche ich. Und vorher habe ich eine Ansage gemacht und habe gesagt, geh mal auf YouTube und zieh's dir rein. Und vielleicht gibt es Leute hier, die nach Hause gehen und sagen, ich mache mir eine Anlage an und ich werde anfangen, regelmäßig im Geist Gottes zu baden. Wenn du das tust, wird sich dein Leben verändern. Die Videos sind auf YouTube da, das technische Equipment ist da und es ist nur eine Frage, nimmst du dir die Zeit? Heutzutage ist es so einfach geworden, du kannst dich sogar auf dein Bett legen, du kannst auch müde sein, es kann nach der Arbeit sein, ist völlig egal. Ich habe noch andere Sachen, ich habe diese guten Aussichten für jeden Tag, das sind 20 Minuten. Das Leben meiner Frau hat sich verändert, weil als sie 5 Kinder hatte und 3 Wickelkinder und 1 war ein Frühchen und an einem Beatmungsgerät, dann brauchte sie ein bisschen Gnade. Und dann heulst du rum, weil du ein Kind hast und kommst nicht klar. Die brauchte ein bisschen Gnade. Was hat sie gemacht, um die Gnade zu bekommen? Sie ist jeden Morgen um 5.30 Uhr aufgestanden und als erstes von mir diese Worte gehört. Auch heute ist der Herr dein Hirte und dir kann gar nichts fehlen. Und dann 20 Minuten diese Bibelproklamation, die ich im Internet veröffentlicht habe, gute Aussichten für jeden Tag. Und Leute sagen, oh, das ist mir zu positiv, das geht mir, da kriege ich Kopfschmerzen. Das ist das Wort Gottes, das ist, was der Herr... Das hat sie ein Jahr lang jeden Morgen gehört und hat so angefangen in der Küche Geschirrspüle ausräumen und das hat was verändert. Das hat was verändert. Das Wort verändert dich. Und das sind die Entscheidungen, die du treffen musst. Du hörst das Wort. Ich habe noch so ein tolles Zeugnis, wo ich das mal erlebt habe. Ich habe das erste Mal in meinem Leben mit Bewusstsein, auch schon vor 25 Jahren, den Psalm 47 gelesen. Und das war so eine krasse Erfahrung. Ich bin dort in irgendeiner Küche, gar nicht mein eigenes Haus, hab morgens meine Zeit, schlag auf und dann steht da, klatscht in die Hände, ihr Völker alle. Und dann lese ich weiter und lese so den Psalm und denke, dann liest man Psalm. Und nach Vers 3 klopft der Heilige Geist und sagt, du, was hast du eigentlich gerade bei Vers 1 gelesen? Und ich so, na, da steht, klatscht in die Hände, ihr Völker alle. Und dann sagt der Herr, mach doch mal. Mach doch mal. Also wir hören und tun sind Welten. Und dann sitze ich da allein in der Küche und sage Halleluja und fange so an. Und das Krasse ist, boom, der Heilige Geist kommt auf mich und ich werde komplett in einer Sekunde trunken im Heiligen Geist und flippe völlig aus. Allein in der Küche. Weil Gott sagt, genau richtig, du hast es verstanden, du musst das Wort tun. Verstehst du? Du musst das Wort tun. Und so habe ich das erlebt, als ich 96 war, ich in einem Gottesdienst im Südstein, ein Inder kommt zu Besuch, der predigt, da begeistert von Evangelisieren und so. Und ich dachte, wir müssen tun. 95, get ready, Lüdenscheid. Weißt du, wir sind hingefahren zu der Konferenz, weil der Heilige Geist sagt, du fährst nach Lüdenscheid. Ich wusste gar nicht, was Lüdenscheid ist. Ich war ein junger Gläubiger. Sagen die Leute in Berlin alle, was macht ihr? Ich sage, ja, wir fahren nach Lüdenscheid. Weil der Herr gesagt hat, wir sollen nach Lüdenscheid fahren. Die haben alle gesagt, der ist ein bisschen gaga. Hab ich 4, 5 Freunde genommen, meine Verlobte Doro, nach Lüdenscheid. Und dann sagen die noch, ja nicht, dass ihr nachher noch in die Mongolei fahrt. Und wir so, nein, wir waren doch nur zu der Konferenz. Da sind wir auf der Konferenz. Jackie Bullinger predigt, 2000 Leute, alle heulen. Geist Gottes sagt, natürlich fahrt ihr in die Mongolei. Natürlich. Ja, das war unsere Verlobungszeit. Andere Leute bereiten ihre tolle Hochzeit vor. Wir sind 3 Wochen vor der Hochzeit aus der Mongolei wiedergekommen. Ja, was kann man Besseres machen, als eine Hochzeit in der Mongolei, in der Pampa damit zu verbringen, dass du zwischen Reissäcken schläfst, das Johannesevangelium 1000 Stück hast und zu Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben, das Johannesevangelium. Bessere Hochzeitsvorbereitung gibt es nicht. Jo, Jakobus 5, schaut euch das noch einmal selber an. Und über diese 7000, ihr habt viel mitgenommen. Manchmal predigt der Herr so durch mich, das macht so. Ich bin ja nicht so oft hier, da muss man so ein bisschen Rundumschlag machen.
Wer weiß.
Aber. Ja, Jakobus 5, 16, da steht dieser Vers. Teil 2, bekennt nun einander die Sünden, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und dann viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. So wichtig, dass wir wissen, unser Gebet vermag wirklich was. Alles, um was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Ich habe festgestellt, Jesus hat nie eine einzige Ausnahme zu dieser Regel gemacht. Alles. Um was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Wenn du über diesen Vers nachdenkst, das ist Markus 11, 23, kannst du feststellen, dass keines deiner Gebete funktioniert, wenn du es nicht in dieser Art von Glauben bittest. Funktioniert nicht. Kann nicht funktionieren, weil Jesus gesagt hat, alles. Wenn er sagt, Meister sagt alles, sagt er alles. Wenn du also sagst, Herr, vergib mir, ich war gestern so schlecht, bitte vergib mir, gib mir ein Zeichen, dass du mir vergeben hast. Sagt er, sorry, wovon redest du gerade? Was möchtest du jetzt von mir? Soll ich nochmal ins Kreuz gehen? Was möchtest du von mir? Der Herr sagt, alles, um was du betest und bittest, glaubt, dass du empfangen hast, ist so einfach. Du sagst, Vater, ich habe echt daneben gelegen, Aber danke, Herr, dass dein Blut für mich geflossen ist. Danke, dass du mir meine Schuld vergeben hast. Danke, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus hier sind. Herr, ich ziehe diese neue Gerechtigkeit wieder an. Herr, du wäschst mich jetzt mit deinem Blut. Vater, danke. Danke für dein Blut. Danke. Danke für dein Blut. Und das betest du so lange, bis dein Gewissen es auch begriffen hat. Amen.
Amen.
Du betest das, bis jede Stimme der Verdammnis, der stopfst du den Mund. Der Mund der Lügnerredner soll verstopft werden. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet ist. Du stopfst dieser Zunge den Mund und stehst wieder auf und sagst, ich bin die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Nichts kann dich von seiner Liebe scheiden. Das ist, was Römer 8, 38, 39 sagt. Das ist so wichtig. Du kannst Fehler machen, aber sie scheiden dich nicht von der Liebe Gottes. Das nebenbei ist eine eigene Predigt für sich. Jesaja 59, das Alte Testament, ist die einzige Stelle. Wisst ihr nicht, dass eure Sünde eine Scheidung zwischen euch und eurem Gott gemacht hat? Das ist der alte Bund. Eine Tatsünde kann ein neugeborenes Kind Gottes nicht von Gott trennen. Ist unmöglich. Ist technisch unmöglich. Es gibt keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Du wirst nicht getrennt, weil du bist eine neue Kreatur. Du bist aus Gott geboren und du kannst deine Kindschaft, er kann machen, was er will. Was er nicht schaffen kann, ist nicht mehr mein Kind sein. Geht nicht. Kann er versuchen. Wie will er das machen? Überleg mal. Du kannst machen, was du willst. Heißt nicht, dass Papa glücklich ist über alles, was er macht. Ne? Aber die Kindschaft, die kannst du nicht verspielen. Ich gehe mal so weit. Du kannst dich entscheiden, in der Ewigkeit beim Teufel zu sein. Und trotzdem wird Gott sagen, warum hat mein geliebter Sohn sich falsch entschieden? Versteht ihr? Ich glaube, dass es möglich ist, weil es gibt so ein paar Bibelstellen, da muss man auch fair bleiben, ja, dass du dich falsch entscheiden kannst. Aber warum solltest du das tun? Ich glaube, wenn du verstanden hast, wie sehr Jesus dich liebt, ja, und wenn du verstanden hast, dass dich nichts von seiner Liebe, der Teufel ist doch dieser Miesling, der es versuchen will, mit irgendeinem Trick dich dazu zu bringen, dass du nicht mehr glaubst, dass Gott gut ist. Er will es schaffen. Und zwar bevor dein Leben endet. Du musst dir das bewusst sein. Das ist sein allerhöchstes Ziel, dass du an der Liebe Gottes zweifelst. Und wir gehen genau dagegen an und sagen, nein. Wir baden in seiner Gnade, wir baden in seinem Wort. Wir werden in dieser vollen Gewissheit des Glaubens jeden Tag ins Allerheiligste reingehen. Hebräer 10, Vers 19 bis 22. Immer wieder, Papa, ich komme zu dir, Papa, ich komme zu dir. Was Besseres gibt es nicht. Ne? Dieses täglicher Therapieplan, einfach zum Papa kommen. Und das ist das Gebet der Gerechten. Wow. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Der ist ausgerastet und wir haben das ja noch nicht gelesen, hat irgendwie zu lange gedauert, 1. Könige 19, der war total depressiv. Ne, ihr kennt das, er ist richtig in ein Loch gefallen. Das kann uns auch manchmal passieren und gerade wenn man so im Widerstand kämpft, sage ich mal, ne, das kann passieren, dass du voll reinhaust und denkst, mächtiger Sieg. Und zwei Tage später, du bist am Boden. Aber es gibt Speise. Es gibt Speise. In 1. Könige 19 siehst du, es gibt wahre Speise. Wir können zu Jesus kommen und sagen, Herr, gib mir diese Speise. Elia wurde zweimal von einem Engel gespeist. Ja, und hat dann neue Kraft bekommen und konnte 40 Tage laufen bis zu diesem Berg, wo er Gott begegnen sollte. Aber er hatte diese gleichen Gemütsbewegungen und mir macht es so einen Mut, dass der Vater sagt, ich traue ihm, traue ich das zu. Alles, worum ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und das ist unser guter Kampf des Glaubens, dass wir jetzt, gerade jetzt sagen, Herr, wenn wir beten, kann dieses Land nicht zugrunde gehen. Es geht gar nicht. Wenn wir beten, dann wird diese ungerechte Regierung wegtreten. Wir haben gebetet im Glauben und wir haben gesagt, Vater, dieses Land gehört dir. Dieses Land gehört dir. Und wer das noch nicht begriffen hat, sage ich mal, ich habe ganz ehrlich, im März habe ich vieles nicht so klar gesehen wie jetzt. Aber es ist so, so deutlich, dass an keiner Stelle eine Logik hinter allem ist. Wer noch erzählt, diese Bundesregierung möchte Menschen schützen. Ja. Es ist Wahnsinn. Die alten Leute, die alle dort einsam gestorben sind, die sind nicht geschützt worden. Ich weiß gar nicht mehr, wo man anfangen soll. Die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen, weil man Menschen, die in Deutschland eine Lebenserwartung von 80 Jahren haben, vor einer Krankheit zu schützen, deren durchschnittliche Sterblichkeit bei 81 Jahren liegt. Schon das ist, wo ich sage, wovor haben wir Angst? Der Tod gehört zum Leben dazu. Lass uns in Liebe, ich meine, wie wollen wir diese Welt verlassen? Doch nicht in Einzelquarantäne, dass ich die letzten 60 Tage, wir haben jemanden in unserem Netzwerk, ich weiß nicht, ob er hier ist, der durfte die letzten 65 Tage seinen Vater nicht mehr sehen. Und er sagt, ich denke, er ist an Einsamkeit gestorben. Ich meine, das hat nichts mit Schützen zu tun. Jo, ja, ihr wisst das, wir können ja nachher noch reden. Wir können ja nachher darüber noch austauschen. Ich glaube, ich kriege hier einfach mal die Kurve, dass wir vielleicht noch zusammen beten. Ich habe das meiste schon gesagt, dieses mit Gehorsam und falsche Hörigkeit, da habe ich was gebracht. Guckt euch diese Predigt nochmal an. Ich hatte diesen einen Impuls, als ich jetzt hier drüber gebetet habe, dass wir ermutigt sind, dass es 7000 Leute in Deutschland gibt. Und ich glaube, das ist das, wofür wir im Moment aufstehen. Und da möchte ich euch gerne mit reinnehmen. Ich glaube, dass es tatsächlich, damit hatte ich auch angefangen, dass es diese zwei Seiten gibt. Und dass so viel wir tun können, lasst uns nicht aufgeben, lasst uns Informationen weitergeben, lasst uns Liebe weitergeben, lasst uns auch hartnäckig sein. Also wir haben jetzt zum Beispiel gestern eben diesen Brief an alle Schulleiter geschrieben, sehr deutlich, ich habe gesagt, jetzt ist die Zeit, sehr deutlich uns positioniert, ganz klar positioniert, allen Eltern aus allen Schulklassen zugeschickt. Das heißt, wir kriegen jetzt richtig auf die Fresse von 80% der Leute. Ne? Ja, ist so. Wenn du ganz klar, du bist jetzt, also wir haben uns komplett geoutet und das komplett klar angesprochen in dieser Mail. Aber ich habe gesagt, das ist mir egal, weil ich brauche das nicht, dass die mich toll finden. Mir geht es um die 10% oder vielleicht noch weniger. Es scheinen sogar noch weniger zu sein. Mich hat eine Mutter sofort angerufen. Ja, ich habe die Mail rausgeschickt, 2 Minuten später klingelt mein Handy. Und das ist die eine Mutter bisher von den Mails, die gesagt hat, du bist meine Rettung. Ja, ich wusste nicht, dass es noch irgendjemand, ich war völlig verzweifelt. Ich kam gerade aus dem Urlaub, sehe die Mails vom Schulleiter und bin ausgeflippt. Alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern, die war fertig. Aber es lohnt sich, dass wir Geschwister versuchen, wach zu rütteln. Auf welchem Weg auch immer, da können wir beten und sagen, Vater, wie kann das gehen? Es ist nicht leicht. Ne? Vielleicht noch ein Impuls, der Ferras in unserem Netzwerk, also ich empfehle diese Telegram-Gruppe, Ferras hat einen Satire-Text geschrieben, der ist vielleicht mehr für Geschwister und für Insider. Die sind, also können wahrscheinlich Leute, die jetzt da regierungstreu sind, nicht so viel anfangen. Aber der hat mir unheimlich die Augen geöffnet. Und zwar hat er gesagt, neue Warnung vom Sektenbeauftragten. Ich weiß nicht, hat jemand das von euch schon gelesen? Ja, neue Warnung vom Sektenbeauftragten. Die Coronas Zeugen. Coronas Zeugen sind seit März hier und verwüsten die Welt. Und wie Ferras das geschrieben hat, da war für mich so viel Wahrheit drin. Ich dachte, das ist aus richtig psychologischer, psychotherapeutischer Sicht. Ich meine, das, was wir hier erlebt haben, diese Art von Massenhysterie, die bewusste Einschüchterung von Menschen, wann immer, wo immer ich Menschen frage, antworten sie nicht mit wissenschaftlichen Zahlen. Sie antworten nicht mit echten Studien. Sie haben nur eins, ich habe die Bilder gesehen und ich habe die Zeitung gelesen und die Zeitungen haben gesagt, dieser Virus ist 10-mal gefährlicher als jede Grippe und 1000-mal ansteckender. Ich habe Angst. Das weiß ich, ne? Ist mir gesagt worden, dieser Virus ist brandgefährlich, der ist gefährlicher als alles andere. Und das Krasse ist, das Ausmaß dieser Verführung ist aus meiner Sicht vergleichbar. Wie wenn du in einen Kult, wie bei den Mormonen, eintrittst und du entscheidest dich, ich glaube diesem Joseph Smith oder wie der Typ heißt, ich glaube, dass dieses Buch von Gott ist, wenn du zum Islam übertrittst und du glaubst einem Mann wie Mohammed, dass der ein Prophet ist, dann kommst du unter eine ganz krasse Verblendung, sodass du dem IS betreten kannst und du bringst Menschen um. Das ist komplette Verblendung, da geht nichts mehr. Und das ist eigentlich der Charakter einer Sekte. Scientology, wie du es nennst. Und es hat mich wirklich bewegt, weil ich glaube, wir haben es im Moment. Gut, das muss man jetzt vielleicht rausstreichen, wenn man, das muss man jetzt nicht in der Öffentlichkeit der Presse hier meine Botschaft. aber ich meine, mir hat es geholfen, einfach erstmal klarzukriegen, weil wenn du ja mit einem Zeugen Jehovas redest, dann haust du dem auch nicht rechts, links ein paar Bibelverse um die Ohren und dann bekehrt er sich. Ne? Sondern wir brauchen Fingerspitzengefühl. Wir haben es zu tun mit Menschen, die komplett eingeschüchtert sind und die komplett das angenommen haben, wir müssen uns alle in Sicherheit bringen. Wir müssen uns alle verstecken. Und das ist dramatisch. Das ist dramatisch. Jo, da müssen wir beten. Komm, lass uns zusammen beten, ja? Ja? Ich mach hier einen Break, es ist heiß, wir genießen draußen noch ein bisschen das Wetter.
Ich habe gleich noch einen Attentat.
Du hast noch einen Attentat, okay. Ja, aber vielleicht noch einen Moment. Ich mache noch ein bisschen Musik und wir beten einmal nochmal für unser Land. Ich glaub,
das Lied noch.
Ja, welches Lied?
Furcht.
Ah, Furcht ist niemals ein guter Berater. Ja, können wir noch bringen. Können wir noch bringen. Furcht ist niemals, das ist ja so unsere Christen im Widerstand-Hymne.
So, dieses Lied, das müsst ihr euch anhören. Wer es noch nicht kennt, das ist...
Geliebtes Deutschland.